Brad tauchte am nächsten Tag zwar nicht auf, aber wir trafen uns kurze Zeit später in einem Steakhouse in Scarborough. Er war ein ziemlich großer, stämmiger, etwa 40-jähriger Mann. Er tauchte ziemlich schnell auf und erzählte mir, dass ihm der Laden, in dem Barb die heiße Ware verkaufte, über einen Strohmann gehöre. Später bekam ich grünes Licht für den Kauf von gestohlenen Waren im Wert von $10,000 unter dem Vorwand, dass ich in Niagara Falls in Ontario selbst ein Bekleidungsgeschäft eröffnen wolle. Doch kaum hatte ich Brad eine Bestellung im Wert von $10,000 in Aussicht gestellt, teilte mir die Polizei mit, dass ich nur $5,000 bekäme. Also reduzierte ich die Bestellung mit der Begründung, dass ich nicht zu viel Geld in ein Geschäft stecken wolle, das mir nur wenig oder gar nichts einbringen würde. Brad war zwar nicht begeistert, regte sich aber auch nicht sonderlich auf. Als George mich jedoch wenige Minuten vor meinem Treffen mit Brad, bei dem ich die Ware inspizieren wollte, darüber informierte, dass er nur $500 für mich habe, verlor ich die Beherrschung. »Ihr Idioten, versaut mir alles!« schrie ich und fügte noch ein paar freundliche Worte für die Polizeibürokraten und Erbsenzähler hinzu. Das war unser erster größerer Kauf in diesem Fall und unter diesen Bedingungen sicher auch der letzte. Die Panne mit Staples steckte mir ohnehin noch in den Knochen und ich war mir ziemlich sicher, dass dies nun das Ende der Ermittlungen bedeutete. »Na, lassen Sie sich was einfallen«, meinte George ungerührt. In seinem Keller prüfte ich die Kleider sehr gründlich. Ich hatte sie mir vorher bereits kurz angeschaut, spielte jetzt aber den anspruchsvollen Kunden und schüttelte nach einer Weile den Kopf. Innerlich seufzte ich erleichtert auf, denn das Zeug war offensichtlich zweite Wahl und das konnte vielleicht meine Rettung bedeuten. »Also, ehrlich gesagt«, verkündete ich nach ein paar Minuten, »sind das keine Kleidungsstücke, die ich im Laden haben möchte. Das hier ist Billigware.« Zum Glück wusste Brad, dass ich recht hatte und widersprach mir daher gar nicht. »Du, tut mir echt leid«, versicherte ich, »aber weißt du was, ich könnte ein paar Pullover brauchen. Ich gebe dir $500 dafür.« Also nahm ich eine Handvoll Sachen mit, er steckte die $500 ein und wir beide waren zufrieden. Inzwischen hatte ich mich mit Brad und Sunny ziemlich gut angefreundet. Ich sammelte etliche nützliche Informationen über die Beziehung der Gang zu den Hells Angels und anderen kriminellen Gruppen, war aber mit unserem zweiten Ziel, dem Kauf von Drogen, nicht weitergekommen. Doch Brad war bislang ziemlich offen für einen Ganoven und auch ungewöhnlich arglos gewesen. Also zog ich eines Tages ein Fläschchen mit Kokain aus meiner Tasche und warf Brad einen fragenden Blick zu. Er verzog keine Miene und fragte mich nur, wie viel ich haben wolle. Das verdankte ich wahrscheinlich zum Teil Sunny, der inzwischen überall herum erzählte, dass er mich schon länger kenne und ich Kontakte zu den Hells Angels besäße. Etwa eine Woche später rief mich Brad gegen Mittag an. »Du hast eine Stunde Zeit, um herzukommen.« Ein klein wenig verspätet, äußerst angespannt und unter strenger Bewachung klopfte ich an seine Tür. Nach kurzem Geplauder öffnete mir Brad. »Ich hab, was du wolltest. Wie viel? 4. Preis? 58 sollten reichen.« Also zählte ich 58 $100-Scheine auf einem Kaffeetisch ab, während er vom Sofa aufstand und eine kleine braune Papiertüte holte. Dann kam er wieder zurück, reichte sie mir und setzte sich. In der Tüte war ein Schnellverschlussbeutel mit einem Pulver, das nach 4 Unzen Kokain aussah. »Großartig«, sagte ich. »Hast mir eine Fahrt nach Montreal erspart.« »Kein Problem«, meinte er. »Da wir das jetzt hinter uns haben, können wir nächstes Mal ja einen größeren Deal machen.« Dann schüttelten wir uns die Hände und er brachte mich zur Tür. Ich stieg in mein Auto und fuhr direkt zum Howard Johnson Hotel in der Keele Street, wo Polizisten im Zimmer 909 auf mich warteten. Sobald das Eis gebrochen war, häuften sich die Drogenkäufe auch mit anderen Mitgliedern der Gang. Alle Ermittlungen, vor allem die längeren, führen irgendwann ein Eigenleben. Dank einer Begegnung mit einem bisher unbekannten Kriminellen oder einer unerwarteten Information eröffnen sich unweigerlich neue Chancen, die bisweilen sogar in eine ganz andere Richtung führen können, meist aber nur zusätzlichen Nutzen bringen. Was den Fall PDA anbelangt, bedeuteten Brads Offenheit, Mark Staples Misstrauen und die Tatsache, dass ich die Show, die mich mit ihm und Sunny Braybrook in Kontakt gebracht hatte, eigentlich gar nicht durchziehen wollte, dass wir in Niagara Falls wahrscheinlich mehr Resultate erwarten konnten. Die Gang breitete sich allmählich in dieses Gebiet aus und ebnete ihren zunehmend engeren Verbündeten, den Hells Angels, damit den Weg. So war es gut möglich, die Aktivitäten der Hells Angels, das Hauptziel der Ermittlungen von Falls, aus zu beobachten. Kurze Zeit später traf ich einen alten Biker namens Joe Toth. Er war Mechaniker und bewegte sich im Umkreis der Outlaws, war aber nie Mitglied der Gang oder eines anderen Clubs gewesen. Dennoch gehörte er zur Unterwelt der Stadt, was sich auch daran zeigte, dass er im Sommer jede Woche eine Grillparty zu Hause veranstaltete, die im Grunde ein Treffen für die Ganoven von Niagara Falls war. Toth war ebenso redselig und offen wie Brett. Bereitwillig erzählte er mir, dass er 3800 Packungen Percodan abliefern wolle. Dieses rezeptpflichtige Schmerzmittel war auf der Straße sehr beliebt. Wir plauderten, bis Hollywood kam, Toth ein Geldbündel überreichte und dafür einen Papierbeutel entgegennahm. Danach sah ich Toth regelmäßig und als das Wetter wärmer wurde, besuchte ich auch seine wöchentlichen Grillfeste. Auf einer dieser Partys traf ich Freddy Campisiano, einen italienischen Mafioso. Er bot mir 160 Kilogramm Plastiksprengstoff an. Nachdem ich grünes Licht von meinen Betreuern erhalten hatte, bekundete ich mein Interesse. Ein paar Tage später ging der Deal für $30.000 über die Bühne, $26.000 für den Sprengstoff und jeweils $2.000 Vermittlungsgebühren für Freddy und mich. Alles im Voraus. Ich hatte bereits Craig Palfrey, den seine Kollegen Barney nannten, als meinen Grenzläufer vorgestellt. Die Grillfeste und die Leute, die ich dort traf, führten im Sommer 99 zu zahlreichen Drogenkäufen. Fast immer ging es dabei um Kokain. Craig und ich kauften von mindestens einem Dutzend Händler, meist Bikern, und von verschiedenen Gangs, von den Outlaws, von den Vagabonds und natürlich von den PDA. Manchmal handelt es sich nur um 30 Gramm, ein andermal um bis zu 2 Kilogramm. Aber die Menge war nicht so wichtig. Die hohen Tiere bei der Polizei bevorzugten sogar kleinere und mittlere Mengen, weil dafür weniger Geld benötigt wurde. Die Festnahmen erfolgten meiner Meinung nach viel zu früh. Nicht, dass es mir besonders großen Spaß gemacht hätte, fast 1000 Kilometer von meiner Familie entfernt in Niagara Falls zu leben und all meine Zeit mit Ganoven zu verbringen. Aber Barney und ich hatten inzwischen gute Kontakte mit der gesamten kriminellen Elite von Niagara Falls und dort wimmelte es von Gangstern. Und genau das war vermutlich auch einer der Gründe dafür, dass die höheren Stellen beschlossen, die Falle zuschnappen zu lassen. Sie waren wohl erschrocken darüber, was wir alles ans Tageslicht beförderten. Manchmal wäre es der Polizei wahrscheinlich lieber, nichts über Verbrechen zu wissen, gegen die sie ihrer Ansicht nach ohnehin machtlos ist. Ich war auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir in der Unterwelt der Stadt hätten gründlich aufräumen können, da wir jeden kannten und von allen akzeptiert wurden. Natürlich empfand ich eine gewisse Befriedigung darüber, dass viele Ganoven ins Gefängnis wanderten, auch wenn die verhängten Strafen meist nicht sehr hoch waren. 3 oder 4 Angeklagte erklärten sich für schuldig, nachdem sie bei der Anhörung erfahren hatten, welche Beweise gegen sie vorlagen. Auch Sunny erhielt so nur eine geringe Freiheitsstrafe, kam aber später bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der Tod ereilte auch Freddy Campisiano, den wohl die härteste Strafe erwartet hätte, weil er mir Sprengstoff verkauft hatte. Während er auf die Urteilsverkündung wartete, erkrankte er und brach schließlich nach einem Herzanfall zusammen. Joe Toth war der einzige Angeklagte, der mir ein wenig leid tat. Er war ein sehr sympathischer, freundlicher Kerl, aber er schaffte es einfach nicht, ehrlich zu sein. Er war weder gewalttätig noch gemein und wollte es lediglich in seinem Beruf zu etwas bringen. Immerhin bekam er nur ein paar Jahre Gefängnis. Brett Toms erhielt die höchste Strafe, 3 Jahre, wurde aber in der Berufungsverhandlung freigesprochen. Als im Dezember 2000 das Unvermeidliche geschah und die PDA zusammen mit ein paar Outlaws zu den Hells Angels übertraten, war Brett dabei. Er ist heute noch ein angesehenes Mitglied. Mark Staples trat ebenfalls den Hells Angels bei, als die PDA dem Werben des größeren Clubs endlich nachgaben. Wenn eines unserer Ziele darin bestanden hatte, die Hells Angels von Ontario fernzuhalten, war die Aktion wohl ein totaler Fehlschlag. Doch meines Wissens ist niemand wirklich davon ausgegangen. Denn 98 war allen klar, dass der Vormarsch der Hells Angels nach Ontario nicht mehr aufzuhalten war. Und so sollte mein nächster Auftrag darin bestehen, in den Bau des Ungeheuers zu steigen.